Halleluja. Ja, in einer Gemeinde, wo ich zum ersten Mal dienen darf, da stellen sich ja berechtigte Anfragen. Wer ist denn da vorn? Was ist denn das für ein Mensch? Ne? Und wie kommt er vor allen Dingen nach Pakistan, wenn er in Deutschland geboren wurde, in Neuss am Rhein, bei Düsseldorf? Und Geschwister, ganz kurz, wir haben heute noch mehr, PowerPoint-mäßig alles Mögliche. Ich hoffe, dass wir alle durch den Heiligen Geist Aufmerksamkeit heute bekommen, dass wir uns mal eine Dreiviertelstunde am Stück konzentrieren können und nicht schon nach 10 Minuten sagen, jetzt bin ich aber müde oder so, gell? Also, als allererstes ein kurzes Zeugnis von mir. Ich bin aufgewachsen in einer Familie von Atheisten in Nordrhein-Westfalen. Man kann auch noch ein bisschen kleiner machen, zu laut ist ja fast, bei uns Pakistan ist auch mal zu laut, ne? Ja. Genau. Ein bisschen, weißt du, wir haben ja keine Tausende von Leuten im Moment, ne? Genau, so. Vielen Dank. Ja, ihr Lieben, und ich bin mir selber immer noch ein Rätsel und ein Wunder. Jetzt 67 Jahre jung, 4 Söhne, alle glücklich verheiratet mit gläubigen Ehefrauen, 13 Enkelkinder im Stuttgarter Großraum. Und dass ich Jesus nachfolgen darf, das ist mir einfach selber ein Wunder. Gell? Wenn man morgens aufsteht und ins Badezimmer geht, in den Spiegel schaut, ja, wen sehen wir da? Eine neue Kreatur, du, da kommt dir direkt 2. Korinther 5, 17 morgens früh in den Sinn, wenn du im Badezimmer stehst. Ja, was steht da geschrieben? Ist jemand in Christus, so ist er oder sie eine neue Kreatur. Das alte Leben, wo ist das? Das ist Vergangenheit. Siehe, alles ist neu geworden. Geschwister, was Deutschland braucht und die ganze Welt, das sind einfach Leute, die wissen, ich bin eine neue Kreatur und ich habe ewiges Leben. Wenn wir das Pferd nämlich mal von hinten aufzäumen, ja, die Bibel lehrt, dass jeder Mensch ein Problem hat, bewusst oder unbewusst. Und zwar ist man sein Leben lang ein Knecht der Todesfurcht. Man hat immer Angst vorm Sterben von Natur aus. Ist das in uns so drin? Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir als Sünder geboren wurden, als Nachkommen Adam und Evas. Da ist irgendwie so eine Angst vor der Zukunft, vor dem Tod und was kommt danach, ist normalerweise in jedem Menschen drin. Außer eine Menschengruppe in dieser Welt sollte es geben, die anders sind. Und zwar in jedem Land, in jeder Stadt, in jedem Dorf. Das sind die Gotteskinder. Praise the Lord. Gell, wie wird man ein Gotteskind? Das ist immer mein Hauptthema in Pakistan schon seit 30 Jahren. Auch schon in Indien war ich 2-mal, in Afrika, Kamerun, Kenia, in Brasilien. Und ich bin so viel schon rumgereist und habe eigentlich immer dieselbe Botschaft. Du musst von Neuem geboren werden. Gott lässt das nicht stehen, wenn du sagst, Moment, lieber Heiland, ich habe hier mein Kirchenzugehörigkeitszertifikat, schau mal hier. Also ich bin ein Mitglied, was weiß ich, in einer christlichen Kirche, das finden wir sogar nicht in der Bibel, sondern in Johannes 3 finden wir nur die Aussage Jesu an den jüdischen Experten, der das ganze Alte Testament kannte, der Nikodemus, gell? Der wusste alles. Ja, das hat aber nicht gereicht. Freunde, wenn man einen unwahrscheinlichen Intellekt hat und sich schon unwahrscheinlich viel religiöse Sachen angelesen hat und unheimlich schlau ist und so ein Kopf voller Theologie, das nützt nichts, sondern Jesus sagt, Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Und dann wisst ihr ja, wie der Nikodemus sprach, wie soll ich denn nochmal von Neuem geboren werden? Soll ich nochmal in meines Mutters Leibe und als Baby nun zweites Mal zur Welt kommen? Der schlaue Nikodemus stellt so eine Frage wie ein kleines Kind, ne? Lachen wir gar nicht drüber. Interessant. Deutschland habe ich auch schon viele erlebt, die genauso wie Nikodemus sind, gell? Und man weiß nicht, dass was vom Fleisch geboren ist, sagt der Herr Jesus dem Nikodemus, ist Fleisch. Und nur das, was vom Geist gezeugt wird, von Gott selber, das ist Geist. Darum, Nikodemus, du musst, da gibt es keinen anderen Weg, du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Und Petrus sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, da beglückwünscht er die Leser seines Briefes, ihr seid von Neuem geboren, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen. Da steht im Griechischen sogar das Wort Sperma, was wir in der Biologie nachher wiederfinden. Ihr seid nicht aus vergänglichem Samen gezeugt, sondern aus dem Ewigen, dem Wort Gottes, Geschwister. Und das habe ich erlebt. Ich weiß, ich stehe heute hier, dass ich aus dem Wort Gottes gezeugt bin. Das ist das Wasser in Johannes 3, aus Wasser und aus Geist. Weil da, wie kann man denn aus dem Wort Gottes gezeugt werden? Ist die Bibel nicht nur so ein Buch wie jedes andere, so gedruckt mit vielen Buchstaben? Nee, das Wort Gottes ist nach Hebräer Kapitel 4, Vers 12 lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Du, die Bibel ist eben kein Buch wie jedes andere. Auch nicht, da kann man gar kein anderes religiöses Buch mit ins Gespräch bringen, den Koran zum Beispiel oder die Bhagavad Gita oder ich weiß nicht, was alles so gibt. Ne? Falsch, nur Gottes Wort ist lebendig und macht lebendig. Wir müssen durch das Wort Gottes gezeugt werden. Gott zeugt Kinder Gottes durch sein Wort und durch seinen Geist. Das gehört zusammen. Ich sage mal in Pakistan, ein Adler, der kann nur in die Luft fliegen, ne? Und neue Kraft empfangen, wenn er zwei gesunde Flügel hat. Hast du schon mal einen Vogel gesehen, der einen ganz starken, ausgeprägten, gesunden Flügel hat und der andere ist gebrochen oder gelähmt? Ja, kann der Vogel in die Luft gehen mit einem Flügel? Nee, ne? Da brauchen wir schon zwei. Flugzeug das Gleiche, ne? Und darum, das müsste ja jedem Gotteskind überall klar sein, dass der Heilige Geist nichts macht ohne das Wort. Und das Wort alleine ohne den Heiligen Geist bringt auch nichts, sondern wir müssen gucken, wie wir das auf einen Nenner kriegen, dass wir das Wort und Geist trägt uns täglich durch die Lüfte. Jawohl. Und das braucht einfach, das braucht Deutschland, Pakistan. So ganz kurz, wie ist der Jochen nach Pakistan gekommen? Und dann kommen wir zur PowerPoint-Präsentation, okay? Weil ich glaube, dass mein Zeugnis auch manch einen von euch anspricht. Und zwar in Offenbarung Kapitel 7, Vers 9. Da hat Johannes etwas gesehen. Und zwar lese ich vor, Revelation, ich habe eine Bibel hier in Englisch und Deutsch, in zwei Sprachen, aber bleiben wir mal jetzt im Deutschen. Ja? Also Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9, da hat der Apostel Johannes Folgendes gesehen. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus jedem Stamm und aus jedem Volk und aus jeder Sprache stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Geschwister, als ich ein ganz junger Christ war, 1978, als Jesus mich aus Drogen, Alkohol, Zigaretten und der ganzen Perversion rausrettete und in einem Moment freimachte, das vergesse ich auch nie, ist schon 47 Jahre her. Halleluja! 47 Jahre Nichtraucher! Ich brauche keine Drogen mehr, kein Joint, gar nichts, LSD, Opium oder was. Nee, warum? Wofür? Und einen Hefeweizen trinke ich schon mal ab und zu, aber auch nur hier in Deutschland, weil in Pakistan gibt es nur Chai. Morgens Tee, mittags Tee, abends Tee. Bei uns gibt es kein Alkohol und kein Schweinefleisch in der islamischen Welt, gell? Ja, geht auch. Man kann auch ohne Alkohol überleben. Amen? Genau. So, und als ich dieses Wort als ganz junger Christ las, als ich die ganze Offenbarung las, fiel mir irgendwie besonders auch dieser Vers ins Herz und ich habe gebetet, Herr Jesus, ja dann, dann ist ja die Frage, ob im Moment eigentlich schon in jeder Nation und jedem Stamm und in jedem Volk und aus jeder Sprache, ob es da eigentlich überall schon Gläubige gibt auf unserem Globus, gell? Das kann man alles mal erforschen bei 8 Milliarden Menschen heutzutage, die ganzen Stämme, Sprachen und Völker. Und stellt euch vor, als ich mit meiner lieben ersten Ehefrau in Flitterwochen auf die Bibelschule Brake Lemgo ging, da war in der Halle dieser Bibelschule eine große Weltkarte. Sehr schön. Und da war das sogenannte 47-Fenster, 740-Window, eingezeichnet. Hat da einer von euch schon mal irgendwas von gehört, jemand? Ah, und wisst ihr was, ich denke, mich tritt ein Pferd, oder besser gesagt, ich denke, was ist das denn? Auf dieser Weltkugel, also die Landkarte, im 47-Fenster, alles, die ganzen islamischen Länder, die ganzen Muslime, du, die leben in diesem 47-Fenster und da sind die allermeisten nicht erreichten Volksgruppen der Welt, wo noch kein einziger in einem Stamm bekannt ist, der von Neuem geboren wurde und den Herrn Jesus liebt und kennt. Und das hat mir persönlich gereicht, also Offenbarung 7, Vers 9 und das 47-Fenster hat mich so inspiriert, dass ich damals gesagt habe, Herr Jesus, ich bin noch ein ganz junger Christ, gell? Ich hoffe, ich habe noch viel vor mir, aber eins möchte ich dir sagen, wie Jesaja, wo Gott fragte, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Ja, was sprach der Jesaja? Herr, hier bin ich, sende meinen Schatz. Nein, ne? Sondern Jesaja sagte, hier bin ich, sende mich. Freunde, bei Gott muss man mal ein bisschen kühn sein und mal sagen, hier bin ich, Herr, mach mal mit mir Geschichte hier. History Makers, ne? Hier bin ich, sende mich, wohin du willst. So. Und da wusste schon der Herr, dass ich irgendwie die Muslime fokussiert hatte, ja? Ganz klar. Ja, dann haben in Deutschland meine Verwandten, Bekannten und alle, damals weiß ich noch, wo ich zum ersten Mal nach Pakistan vor 30 Jahren dann rausging, oh, weißt du auch, was du tust, ey, bist du dir ganz sicher, du, oh, das ist da so gefährlich in Pakistan, Mensch, die Taliban und ah, die sind alle so korrupt und was da alles für Krankheiten gibt und, ne? Tja, da wollten sie mich, viele Leute, viele Menschen und auch sogar Glaubensgeschwister aus manchen Gemeinden, wollten mir Angst machen. Hast du das auch schon mal erlebt? Wenn Gott dich ruft, wenn Gott dich beruft, ja, auf einmal, du, wer da alles auftritt, das, bitte schone dich, bitte bleib hier, du, wir bleiben ja auch alle hier. Ja, so viele Geschwister sagen mir, Jochen, wir können doch nicht alle in die Mission. Ja, das stimmt. Alle können wir nicht in die Mission. Aber zumindest mal, wenn Gott dich ruft, dann ist wichtig, dass du sagst, Herr, sende mich. Und dann habe ich natürlich auch schon mal die gleiche Frage dem Herrn Jesus gestellt nach einer Zeit, die Petrus dem Herrn auch schon gestellt hatte. Und zwar in Lukas 18, pass auf, gleich habe ich es hier, ja? Ja, der Petrus hat auch schon mal den Herrn Jesus gefragt, Lukas 18, 28, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jetzt fällt er da ins Selbstmitleidsloch rein, der Petrus, oder was ist mit ihm los? Jesus aber sprach zu Petrus, Vers 29, Lukas 18, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Amen. Und Geschwister, keiner von uns kann alles. Also du kannst, man muss sich mal entscheiden als Gotteskind, was man eigentlich will. Und natürlich, was Gott will, mit Gott im Einklang. Also was bedeutet das für dich persönlich, habe ich heute mal eine kleine Frage, Matthäus 6,33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach Gottes Gerechtigkeit und alles andere, das fällt dir zu. Das schmeißt dir Gott noch hinterher, auf gut Deutsch. Genau, haben wir dazu den Mut? Also ich habe es nicht bereut, alles aufzugeben. Hatte auch zwischendurch Zweifel, ist das alles richtig und so. Und wenn man eben alles verlässt und die lieben Verwandten, gell, die ja hier alle gerade alle aufgezählt wurden vom Herrn Jesus, die wollen dich ja normal zurückhalten. Hey, du gehörst hierhin, in die Familie, wir sind ja auch noch da, ne? Und unsere Verwandten sind in der Regel solche Egoisten, dass die das nicht juckt, dass Milliarden auf dem Weg in die ewige Verdammnis sind. Da sagen die, das ist doch für mich nicht interessant. Du bleibst hier im Schwabenländle oder da bei mir im Rheinland, da oben Nähe Düsseldorf. Und da muss ich sagen, liebe Verwandten, Freunde, Ehefrau, Kinder, Mama, Papa etc., da gibt es nur zwei Optionen. A, ich gehe alleine. B, ihr kommt mit. Warum nicht? Ich habe es allein geladen nach Pakistan. Aber komischerweise heute noch ein lieber Missionsfreund, der sagt, von der Webbig-Stiftung, der Chef, der Rainer, den habe ich heute noch eingeladen nach Pakistan, ob er mal kommt. Nee, Jochen, das ist nicht mein Land. Ne? Ja. So, ihr Lieben, das war mal eine kleine Introduction. Also Geschwister, ich bin in Pakistan geblieben und fühle mich da wohl, wunderbar. Warum? Weil Gott mich da halt so gebraucht hat, wie in keinem anderen Land. Ich war als Evangelist schon in vielen Ländern unterwegs, habe da auch allerhand erlebt, dass Leute zum Glauben kamen, geheilt wurden, Dämonen ausgefahren sind, aber nicht so wie in Pakistan. Also es gibt ja Quantität und Qualität. Kennt ihr da den Unterschied? Ne? Quantität kann man zählen, ne? Und Qualität ist nochmal wieder was anderes. Und was meines Erachtens wir alle machen sollten, schlicht und einfach das, was Jesus vor der Himmelfahrt, oder besser gesagt, ja bei der Himmelfahrt oder kurz vorher noch den Jüngern sagte. Also das ist mir wie ein Echo im Ohr, fast jeden Tag, ne? Matthäus 28, wo der Sohn Gottes Folgendes sagt, wenn das mal unsere deutschen Politiker auch kapieren würden unter Macron und in Europa, dass Jesus der König der Könige ist, der Herr aller Herren, der hat Folgendes gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, Punkt 1. Das kennt Putin und wie sie alle heißen, das ist so klein mit Hut, die können jeder Zeit umfallen mit dem Herzinfarkt, da sind sie weg da. Also unsere Medien immer der und die. Was ist denn das im Vergleich zu Jesus, diese ganzen Könige, Herrscher und was es so alles gibt, Präsidenten. Freunde, auch denen müssen wir sagen, gerade denen, macht euch doch mal ein bisschen kleiner und kommt mal auf die Knie vor Jesus. Und sucht mal überhaupt Gottes Weisheit, wie man Land regiert, wie es hier weitergehen soll. In Deutschland, Europa und in der ganzen Welt, in Pakistan natürlich auch. Weil Jesus kommt wieder und zwar nicht wie beim ersten Mal in Bethlehem als so ein kleiner Bubi. Ach, ist der süß, da singen wir mal ein paar Weihnachtslieder. Sondern Christus kommt wieder, kann ich euch sagen, auf einem weißen Pferd mit allen Engeln. Oh, da steht das Wort Gottes drauf. Und dann geht's los mit dem zweischneidigen Schwert. Christus kommt als Richter bald wieder, um alle Menschen in die ewige Verdammnis zu schicken, die sich nicht bekehrt haben. Die dachten, ja, brauche ich nicht, Jesus brauche ich nicht, ich folge dem Mohammed, gell? Ich glaube an Allah, ich habe einen Koran. Ja, wieso das denn? Jesus sagt, mir ist alle Kraft gegeben und Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und jetzt wird es praktisch für uns alle. Das ist ja nicht, Jesus ist ja kein Theoretiker, sondern der sagt, pass mal auf, Freunde, ich habe jetzt für euch einen Auftrag, einen Befehl. Das ist nicht ein guter Rat, das ist nicht das Resultat, dass die Jünger saßen alle mal zusammen und haben abgestimmt, was machen wir jetzt, sondern der Herr Jesus ist einer, der befiehlt, weil deswegen nennen wir ihn ja auch Herr übrigens. Herr Jesus Kyrios, ne, der hat schon was zu sagen. Und der sagt so, Freunde, weil mir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, wenn ihr das glaubt, dann geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe. In Pakistan hab ich ein Problem. Die meisten Pastoren, die lehren immer nur jeden Sonntag aus dem Alten Testament. Ne? Lasst uns tanzen wie David, lasst uns reich werden wie Salomo und wie Abraham und ich weiß, was die alles da aus dem Alten Testament rausholen. Da sage ich, ey Freunde, was ist mit euch los? Seid ihr keine Neutestamentler oder was? Seid ihr Juden oder was ist los? Jesus sagt, wir sollen Jünger nicht vom Salomo und David und ich weiß und Abraham machen, sondern Jesus sagt, wir haben bitteschön Jünger Christi zu machen. Einer reicht, ein Erlöser. Amen. Und das ist der Sohn Gottes und niemand anders. Ich hoffe, dass hier niemand zu Mutter Maria betet in der Zeit der Not, gell? Also der Sohn Gottes teilt seine Ehre mit niemand anderem. Außer mit seinem Vater, ne? Vater, Sohn und Heiliger Geist, das wäre ein anderes Thema, wo die Muslime nicht kapieren, damit einem Allahu Akbar, ne? Ich muss sagen, Freunde, da stimmt etwas nicht. So, jetzt habe ich genug gesprochen, zumindest mal so wie jetzt. Jetzt ändere ich meinen Tonfall und stelle euch unsere liebe Aina vor, eine meiner zwei lieben Töchter, die Rubina, meine pakistanische Ehefrau, mit in die Ehe brachte. Und die Aina hat auf meine Bitte hin einen kleinen Gruß für euch auf Deutsch gesprochen, aber nur ganz kurz, halbe Minute. Mal gucken, ob das klappt. Das wäre das Erste, ja? Dankeschön. Dankeschön. Ja, das war ein Einblick in unsere Familie, nämlich meine Frau und ich haben 35 Waisenmädels zwischen 5 und 15 im Hause und durften durch Gottes Gnade noch anbauen. Wir konnten das Nachbargrundstück kaufen im letzten Jahr und sind da jetzt am Bauen und haben solche Fundamente gelegt, dass man da auch 3, 4, 5 Stockwerke, so ähnlich wie hier, hochbauen könnte. Und ihr wisst alle, woran es manchmal hängt, aber man braucht auch im Reich Gottes viel Geduld. Ne? Immer auf Gott warten und immer dranbleiben und irgendwann geht es dann wieder weiter. Ja, das macht viel Freude. Ihr sagt, Jochen, wie kommst du auf so eine Idee? Das sage ich dir, weil in Jakobus 1, Vers 27 steht etwas, das lesen wir mal noch schnell vor. Hast du die Bibel? Dankeschön.
Ach, super.
Vers 27 heißt, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren.
Ah, interessant. Ey, wie Gottes Wort weiß, was wir alles für Schlawiner sind von Natur aus. Probleme haben mit Sex, mit Pädophilie und so weiter, das kommt ja hier direkt. Ey, wir haben ja dauernd von Kirchen neue Fälle, auch in Deutschland, ja, wo der katholische Bischof, der hatte da den kleinen Jungen da irgendwie was mit dem Verhältnis und so. Ja, da sagt Jakobus 1,27, ein reiner und wohlgefälliger Dienst in den Augen Gottes ist es, wenn wir uns mal um Waisen und Witwen kümmern. Ja, genau. Und dann werden wir nämlich gesegnet, ne? Und uns von der Welt unbefleckt halten. Und das war, als Rubina und ich vor 9 Jahren heirateten, haben wir in Pakistan da uns Gott geweiht und gesagt, Herr Jesus, das wollen wir machen. Weil in Pakistan gibt es so viel Diskrimination von Christen, das glaubt ihr ja nicht. Meine Zeit, du, wir haben 250 Millionen Muslime in Pakistan und etwa vielleicht 6 Millionen Christen. Die meisten sind aber leider nur nominelle Christen. Die sind da so reingeboren in Katholizismus. nehmen Drogen, saufen und machen alles Mögliche. Tja, und die Muslime sagen, ihr seid alles Kaffer auf Arabisch. Weißt du, was ein Kaffer ist? Ein Kaffer ist ein Ungläubiger, ne? Und ein Muslim, Alhamdulillah, sagt er, ich bin dem Allah so dankbar, dass ich als Muslim geboren wurde und nicht als Christ oder sowas. Und in Pakistan, ihr Lieben, den Dreck in die Kloaken, wir haben so komische Abwassersysteme, das kann man hier gar nicht erklären und vor allem, wie das riecht. Ja, und wenn da auf gut Deutsch die Kacke am Dampfen ist, beziehungsweise alles, da geht nichts mehr im Abwasserkanal, wer muss da rein? Doch nicht ein Muslim, sag mal, in Pakistan, ja, sondern das machen ja alles die Christen, die können ja da so richtig rein und Klo putzen und die dürfen überall in Pakistan, wo du Leute siehst, die putzen, meistens Männer, bei uns siehst du die Frauen nicht in der Öffentlichkeit, die sind alle zu Hause. Und ja, das sind alles Christen. Die Christen dürfen bei uns einen Dreck machen. Straße kehren, Klo putzen und Schlimmeres. Ja, und unsere Mädels, die Frau ist eh mal in Pakistan. Also Gleichberechtigung ist da noch nicht angekommen. Ne? Wenn da eine Gerichtsverhandlung ist, da brauchst du, wenn du einen Zeugen hast, einen männlichen Zeugen, da musst du 3 bis 4 weibliche Zeugen, also Frauen, anbringen. Und falls deren Zeugnis übereinstimmt, ist das so viel wert wie von einem Mann, ihre Stimme. Kann man sich ja schon was vorstellen, ne? So, und deswegen kennt ihr das schöne Sonntagsschullied, wer kennt das noch? Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, schwimm, schwimm, schwimm. Genau. Ja, in Pakistan müssen wir gegen den Strom schwimmen und den Muslimen zeigen, wer Jesus ist. Amen. Und da braucht man ja was, also besonders mit einer weißen Hautfarbe, dass man überhaupt im Lande bleiben kann und nicht wieder rausfliegt wegen Evangelisation. Da muss schon irgendwie was aufbauen, zum Beispiel unser Waisenhaus. Preis dem Herrn, das ist registriert und so weiter, Shining Stars. Ich habe mittlerweile eine pakistanische ID-Card, weil ich eine pakistanische Ehefrau habe. Also ich brauche kein Visum und nichts in Pakistan. Und die können mich auch nicht einfach so rauskicken, weil ich bin ja auch ein Pakistaner, laut meiner ID-Card. Amen. Das ist einfach klasse. Ja, und die Vision ist hier, uns in die Jugend und überhaupt da in Pakistan zu investieren, jeden Tag von morgens bis abends. Mein lieber Bruder, ne, bei uns gibt es nicht erstmal morgens früh aufstehen und dann, oh, wo ist mein Frühstück? Falsch. Sondern die Mädels um 5 Uhr klingelt hier meine Frau. Dingelingling, good morning, Halleluja. Und dann alle waschen, anziehen und erstmal putzen. Jeder hat bei uns eine Aufgabe, 35 Waisenmädchen, weil die Bibel sagt in Sprüche, was, wenn der Kleine das nicht lernt, was du nicht in der Kindheit schon lernst, wie willst du das mal später lernen, wenn du mal über 18 bist? Das ist ja das Problem, auch hier in Deutschland mit unserer neuen Generation hier. Die Lehrlinge heutzutage brauchen in Deutschland sagen, du, das sind alles Typen, die fragen, wie viel Urlaub habe ich, wann kann ich krank feiern und am Wochenende bin ich weg. Ja, das ist doch keine Arbeitsmoral. Was ist hier los, frage ich mich. Und Pakistan natürlich auch, da müssen wir sagen, so, wir sind die Vorbilder. Jünger machen kannst du nur, wenn du selber das Vorbild bist. Es gab auch schon mal ein kleines christliches Mädchen, das sagt, Mama, sei mir bitte nicht böse, darf ich mal was sagen? Ja, warum denn nicht, Schatz? Ja, Mama, was du mir aus der Bibel so vorliest und alles so erzählst und erklärst, das ist schon echt gut, ja? Aber bei dir und beim Papa sehe ich das nie. Ihr sagt, beten ist so wichtig. Ja, wo sehe ich euch mal beten? Wo verbringt ihr Zeit im Gebet? Bibellesen ist so wichtig. Ja, komisch, hier daheim, da liest keiner in der Bibel, wenn das alles so wichtig ist. Also wir müssen das, was wir wollen, was andere mal machen sollen, Jesus nachfolgen, da brauchen die erstmal sichtbare Vorbilder. Du kannst ja nicht sagen, ja, der Heiland ist unsichtbar, dann sagen die Leute, ja, weiß ich nicht, wo es lang geht. Aber wenn du und ich unser Leben weihen, die Tage, Wochen und Jahre, die wir noch haben, hoffentlich bis Jesus wiederkommt, da kann niemand sagen, ich bin zu alt, ne, das ist keine Ausrede. Und wenn jemand sagt, ich bin zu jung, ist auch keine Ausrede, gell? Sondern ein Gotteskind ist einfach berufen, viel Frucht zu bringen. Der Jesus sagt in Johannes 15, dadurch wird mein Vater im Himmel verherrlicht durch euch, dass ihr viel Frucht bringt. Viel, kann man mal sich unterstreichen, nicht wenig oder gar nichts, sondern viel. Viele Menschen für Christus gewinnen. Auch in Deutschland, hier ist ja der, hier wo die Gemeinde ist, da sind ja dauernd die ganzen Fische um uns herum, die wir als Menschenfischer irgendwie hierher bringen dürfen und sollen. Und ein Angler, der Fische fischt, wem soll der Köder schmecken? Dem Fisch oder dem Angler? Kennt ihr schon den Spruch, ne? Genau, also wir müssen irgendwie schauen, wie wir Menschen gewinnen. So, jetzt ein bisschen Musik. You can get it if you really want. Ist jetzt kein Lobpreislied, aber passt gut zu unserem Bauprojekt, wo wir ganz schnell ein paar Minuten, zwei Minuten sehen. Und dann kommt noch eine kleine biblische Lehre mit PowerPoint. Ja, übers Gebet. Über erhörliches Gebet übrigens. Das ist gerade alles fertig geworden in den zwei Monaten, wo ich weg bin. Weil ich putze ja hier Fenster für Jesus und investiere das auch in unseren Bau rein. Die Spenden fürs Fensterputzen. Das ist so eine Halle, also kann man vergleichen etwa mit dem Saal hier so, ein bisschen kleiner. Und hinten sind zwei Räume, wo man in einem Raum locker 12 bis 15 Kinder unterbringen kann. Weil wir haben so Triple-Betten. You can get it if you really want. If you can. So, da geht's aufs Dach hoch. Das ist aber nicht das Dach, sondern da wird, fangen wir jetzt mit dem ersten Stock an zu bauen. Ja? Pakistanischer Style, ne? Also ziemlich einfach alles. 1500 Liter Wassertanki steht da. Bei uns, wir leben noch wie im Mittelalter in mancherlei Beziehung. You must try. Danke. Und jetzt versuchen der Jared und ich, ne, mit Augenkontakt, oder ich sag mal, wenn ich so mache mit der rechten Hand, bitte das nächste Bild, ne? Weil wir haben ja diesen Automat, haben wir nicht dabei von hier aus, ne? Kein Problem. Also, danke schön, los geht's. Seid ihr noch wach? Ah, super. Also, und nicht zu laut, sonst fliegen uns. Ah. Genau, weiter. Ah, okay. Also folgendes: in Johannes 11, 41, 42 lesen wir. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und zwar, als er den Lazarus von Toten auferweckte, der Herr. Und dann sagt Jesus, ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Wie ist das in unserem Gebetsleben? Kannst du auch sagen, wenn du betest, ich weiß, dass der Vater mich alle Zeit erhört. Erhört? Hm. Johannes 8, 29. Ja, und der nächste, ne, wenn es geht. Jawohl. Jetzt kommt hier ein Zusammenhang zwischen, dass der Vater Jesus alle Zeit erhört hat, da ist ein Grund. Und das lesen wir jetzt gerade hier. Dass der Jesus sprach in Johannes 8, 29, der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Also, da leiten wir doch eine ganz einfache Lehre für Christen ab in aller Welt, auch in Deutschland, auch in Pakistan, überall, Afrika. Wenn ein Gotteskind möchte, so wie bei Jesus, dass der Vater ihn oder sie alle Zeit erhört, da ist der beste Weg dahin, dass wir auch alle Zeit das ihm Wohlgefällige tun. Amen. Und ich ergänze noch, nicht mehr und nicht weniger. Also nur Gottes Willen zu tun reicht so, was Gott will. Da braucht man nichts da hinzufügen und auch nicht weniger machen, ja? Danke. Ja, dann bekennt Jesus in Johannes 5, 19 auch was für ein Statement in aller Öffentlichkeit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und jetzt wird es wieder ganz persönlich heute Abend. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Ja? Bleiben, ey, was für ein wichtiges Wort in der Bibel, besonders im Neuen Testament, ja? Bleiben, bleiben, auch in der Versammlung bleiben, gell? Viele haben damals schon die Gemeinden verlassen. Nur wenn sie krank waren, waren sie plötzlich wieder da. Ne? Kannst du mal bitte beten, wenn es ihnen gut geht, sind sie wieder weg, wie die 10 aussätzigen Männer. Alle wurden gesund durch den Herrn Jesus und ein einziger kommt, um sich zu bedanken. Das war kein Jude, sondern ein Samariter. Also, sowas können wir nicht bringen. Da sage ich den Pakistan schon direkt, bevor ich mit denen bete. Also nicht, hier Krankenheilung ist ja nicht so, was wir den Leuten so hinterher schmeißen noch irgendwie, sondern da muss man vorher überlegen, warum will ich eigentlich gesund werden? Was ist denn dann anschließend, wenn Gott mich geheilt hat? Wo will ich ihm dann dienen oder was mich ihm ganz hingeben oder mehr in der Welt? Ja, jetzt bin ich kerngesund, ey, ab in die Disco, ne? Wunderbar. Jetzt kann ich wieder tanzen, du, seitdem ich nicht mehr im Rollstuhl sitze. Ja, nee, da müssen wir den Leuten vorher sagen, Freunde, da, so geht's nicht, so war das nicht gedacht mit Heilung und mit Segen, sondern unser Ego, Geschwister, das ist mein Hauptmessage auch in Pakistan. Wenn ich frage, wer ist des Menschen größter Feind, da sagen die alle, der Teufel, der Satan. Sag ich, ach, echt? Das stimmt ja gar nicht, der Satan ist doch nicht unser größter Feind, der ist schon am Kreuz besiegt. Sondern der größte, viel größerer Feind und viel gefährlicher sitzt im eigenen Herzen, unser Ego, der alte Mensch, das Fleisch, wo ja eigentlich bei der Taufe zeigen wir, ja, mein altes Ich ist ja mit Christus gekreuzigt worden, gestorben mit Christus und durch die Taufe auch noch öffentlich begraben worden. Und jetzt hat mich der Pastor zum Glück dann 10 Minuten im Wasser so lange drin gelassen, bis ich dann tatsächlich ersaufe, sondern er hat mich ja wieder rausgeholt. Und warum? Ja, damit ich jetzt aller Welt zeige, dass ich eine neue Kreatur bin. Und das Alte vergangen ist und der Alte, also der alte Adam, ne? Oder die alte Eva, kann man auch sagen. Okay, Brother. Was kommt jetzt? Nix? Schnee? Wer schon mal da war, Islamabad, ne, unsere Hauptstadt in Pakistan, ganz frisch gebaut vor 30 Jahren. Und hier haben wir, genau, du kannst einfach weitermachen, ist richtig, die Shah Faisal Moschee, die wurde hier aus Saudi-Arabien damals vom Shah Faisal gebaut. So, und jetzt gucken wir weiter. Ja, weiter, einfach weitermachen, genau. Was hat der Jesus, stopp, jetzt mal eben stoppen. Nee, jetzt der Bibeltext, wo ist er? Da. Ah, jetzt wieder mal auch für uns alle, für Deutsche, Afrikaner, Pakistaner oder Chinesen. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Weil unser Thema ist ja heute Abend das erhörliche Gebet. Gell? Wie macht man das? Was ist das? So, jetzt sagt nicht der Mohammed oder sonst irgendjemand oder Konfuzius, ne, oder Buddha, sondern der Sohn Gottes spricht hier, der heißt Jesus Christus. Der sagt, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast und dein Handy abgestellt hast, müsste man noch dazu schreiben, ne, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Ah, wo ist Gott? Im Verborgenen. Genau. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Öffentlich, heißt es an einer anderen Stelle, da in dem Kontext. Genau. Wenn wir in der Öffentlichkeit Durchbrüche, Erweckung und ich weiß nicht was erleben wollen, dann ist erstmal die Bedingung, erstmal eine Zeit lang im Verborgenen hier was machen. Und wer sagt mir den Anfang des Satzes, werden mit Freuden ernten. Wie fängt der Satz an? Ah, genau, das sagt auch der Jesus. Die mit Tränen säen, die werden mit Freuden ernten. Und Geschwister, noch was Persönliches. Wer sagt das denn, dass du schon deine ganze Frucht jetzt hier auf Erden erlebst? Dass es gab schon Missionare, die haben in Afrika, wo ich unseren Bruder sehe, ne? Bist du aus Afrika? Aus welchem Land? Kamerun, Halleluja! Da war ich schon, Preis dem Herrn, Full Gospel Mission, ne? Ja, also, es kann auch sein, Schwestern und Brüder, dass unser ganzes Leben lang auf Erden wir hier hauptsächlich nur mit Tränen am Säen sind und dann sterben wir und da sagt die Welt, oh, ja, so möchte ich aber nicht leben, was war, der war ja ganze Leben lang depressiv, der hat nur geweint. Ja, aber Moment mal, wenn jetzt es ums Reich Gottes geht und du hast hier dein Leben geweiht dem Herrn und deshalb geweint für die Verlorenen, für Israel und ich weiß nicht was alles und die islamische Welt und du siehst in der Ewigkeit, boah, die Frucht, du dann, da gibt es Freude ohne Ende dann in der Herrlichkeit. Wenn Jesus uns mal die Hand schütteln kann, auch dem Pastor Helmut und sagen wird, ei, du treuer Knecht, du warst in wenigen treu. Jetzt geh ein in deines Herrn Freude. Gell? Genau. Pakistan, erst fang mal an, in wenigen treu zu werden, bevor Gott dir mehr gibt, weil viele, die wollen direkt ein großer Mann Gottes werden, hier mit YouTube-Channel und allem. Sag ich, ey Leute, bitte, wenn wir nicht im Kleinen noch nicht mal treu sein können im Alltag, dann glaubt doch nicht, dass Gott da mit dir ist und große Dinge tut. Also immer schön mal eins nach dem anderen, in einer bestimmten Reihenfolge. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, gell? In seinem Reich herrscht ein System. Amen. Wunderbar. So, hier, jetzt, was soll man denn nicht machen? Jesus sagt, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nicht gleich. Ah, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. So, Brother, ach, guck mal, da haben die 28 Millionen Dollars gespendet, der 1976, der König, der Saudi-König Faisal hatte das mal kurz in seiner Tasche, 28 Millionen Dollar, und hat die für die Faisal-Moschee gegeben, dass man die bauen konnte, und siehe da, eine Fläche von 130.000 Quadratmetern hat die Moschee, ich war auch schon da, interessant, für 300.000 Worshipper, ne? Boah, alles Männer natürlich dann, ne? Guck dir sowas an. Ja, aber das sind ja alles genau die Heiden, die meinen, um ihres vielen Plapperns willen, da Allah sie erhört, du immer fünfmal am Tag, wo ist Mekka? Erstmal musst du gucken, ja, Mekka muss man schon einzeichnen irgendwo an der Wand zu Hause, dass man weiß, wo ist jetzt Mekka. Gebetsteppich ausrollen und dann geht's los. Und vorher erstmal waschen natürlich, Hände, Füße, alles mögliche. Ey, fünfmal am Tag, sagt Mohammed, betet ein Muslim Richtung Mekka. Und das Beten ist ja keine Kommunikation, sondern das ist ein Rezitieren auf Arabisch von irgendwelchen Koransuren, wo viele Muslime selber gar nicht verstehen, die gar nicht Arabisch können. Die wissen gar nicht, was sie da runterleiern. Leider. Tut mir leid, dass ich das mal so krass mal hier schildern muss. Bitteschön. Nächstes Bild.